SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Wer hat Angst vor dem Brexit? Die Schweizerische Nationalbank nicht wirklich, aber großen Respekt. Dazu auch unser Tagesgespräch um 1. Wer hat das Seilziehen beim Kroatien-Protokoll gewonnen? Der Ständerat. Jetzt zittern dafür die Forscherinnen und Forscher. Wer hat es da auf die Kartoffeln abgesehen? Die Kraut- und Knollenfäule, denn sie liebt dieses feuchte Wetter. Und die Bauern, die hassen sie dafür. Und wer will es sehen, das neue Disneyland in China? Ganz, ganz viele, hofft Disney. Rendezvous am Mikrofon, Simon Loy, guten Mittag. Ein möglicher Brexit in einer Woche verunsichert die Finanzmärkte und treibt den Franken erneut in die Höhe. Doch die Schweizerische Nationalbank tut vorerst nichts und hält an ihrer aktuellen Geldpolitik fest, wie sie heute mitteilt. Barbara Wittmer.
Noch Anfang Juni schien alles im grünen Bereich. Der Franken hatte sich in der ersten Jahreshälfte leicht abgeschwächt. Die Negativzinsen und die Interventionen am Devisenmarkt haben gewirkt, hielt Nationalbankpräsident Thomas Jordan deshalb in seinem Ausblick auf die aktuelle Lage der Schweizer Wirtschaft fest.
Unsere expansive Geldpolitik hat zur Abschwächung des Frankens beigetragen. Der Franken hat seit Januar 2015 etwa die Hälfte der effektiven Aufwertung wettgemacht. Er bleibt aber immer noch deutlich überbewertet.
Trotzdem geht die Nationalbank in ihrem Basisszenario davon aus, dass sich die Konjunktur weiter erholt und die Schweizer Wirtschaft dieses Jahr rund 1 bis 1,5% wachsen wird. Auch die Teuerung sollte sich allmählich wieder in den positiven Bereich bewegen. Dies vor allem, weil der Ölpreis in den letzten Wochen deutlich angezogen hat. Allerdings könnte sich dies als Schönwetter-Szenario erweisen. Schuld ist die Brexit-Angst.
Der Brexit gehört nicht zum Basisszenario, aber alle können diese Umfragen sehen, interpretieren. Die Wahrscheinlichkeit in den letzten Tagen ist gestiegen, dass so ein solches Ereignis eintreten kann.
Und für die Schweizer Wirtschaft bedeutete das nichts Gutes, denn in unsicheren Zeiten flüchten Anleger rund um den Globus immer wieder in den sicheren Franken. Das würde den Frankenkurs weiter in die Höhe treiben. Die Nationalbank müsste Gegensteuer geben.
In einer ersten Phase wird es sicher darum gehen, wenn es dazu kommt, stabilisierend im Markt einzugreifen, um eben Übertreibungen am Markt entsprechend zu verhindern.
Das heißt, die Nationalbank würde erneut Franken verkaufen und fremde Währungen zukaufen. Damit würde der ohnehin bereits hohe Devisenberg noch höher. Nationalbankpräsident Jordan stellte auch in Aussicht, im Fall der Fälle die Negativzinsen noch weiter in den negativen Bereich zu schrauben. Dass die Leute dann anfangen würden, Bargeld unter der Matratze zu horten, glaubt Jordan nicht. Sicher ist, falls es tatsächlich zu einem Brexit kommt, wird die Nationalbank erneut mit unkonventionellen geldpolitischen Massnahmen experimentieren müssen, um den Franken im Zaum zu halten.
Und welche Möglichkeiten die Nationalbank noch hat, um in diesem geldpolitisch schwierigen Umfeld einzugreifen, das diskutieren wir im Tagesgespräch um 13 Uhr mit dem Berner Wirtschaftsprofessor Dirk Niepelt. Eine weitere Meldung des Tages mit Maybrit Hurlacher.
Die Nationalbank hat sich heute auch zu den Schweizer Grossbanken geäußert. Die meisten Banken seien robust, sie hätten genügend Kapital, um größere Verluste bei neuen Krisen aufzufangen. Allerdings fordert die SNB zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen, etwa dass die Banken ihre Risiken strenger berechnen sollen. Der Ständerat ist gegen die Pläne des Bundesrats, die Qualität im Gesundheitswesen zu verbessern. Er hat mit 27 zu 16 Stimmen beschlossen, auf eine entsprechende Vorlage gar nicht erst einzutreten. Es werde bereits viel dafür getan, um Fehler in Spitälern vorzubeugen, so der Tenor. Die geplante Fachstelle im Bundesamt für Gesundheit fördere nur die Bürokratie und erhöhe die Gesundheitskosten. Nach langem Hin und Her sind sich National- und Ständerat nun einig. Das Abkommen über die Personenfreizügigkeit mit Kroatien darf erst in Kraft treten, wenn sich die Schweiz mit der EU über die Zuwanderung geeinigt hat. Der Nationalrat ist damit oppositionslos auf die Linie des Ständerats eingeschwenkt. Allerdings erst, nachdem die Einigungskonferenz beider Ratskammern diese Version vorgeschlagen hatte. Die Mehrheit des Nationalrats will Leute, die ihren Abfall liegen lassen, nicht mit Bußen bestrafen. Der Rat lehnte mit 96 zu 86 Stimmen eine parlamentarische Initiative gegen das Littering ab. Bußen alleine nützten nichts, es brauche vielmehr erzieherische Maßnahmen, wurde argumentiert. Bundesrätin Doris Leuthard hielt dem vergeblich entgegen, dass auch Bußen eine erzieherische Wirkung haben könnten. 142 minderjährige Asylsuchende saßen letztes Jahr in der Schweiz in Vorbereitungs- oder Ausschaffungshaft. Das berichtet die Menschenrechtsorganisation Terre des Hommes und stützt sich dabei auf Zahlen des Staatssekretariats für Migration. 12 der inhaftierten Jugendlichen seien ohne erwachsene Begleitung in die Schweiz gekommen. Hierzulande dürfen Minderjährige ab 15 Jahren in Ausschaffungshaft genommen werden. Jedes Kind sei eines zu viel, kritisiert Terre des Hommes. Die Schweiz verletze so ihre Pflichten im Rahmen der UNO-Kinderrechtskonvention. Nach dem Tötungsdelikt im aargauischen Fislisbach bleibt der mutmaßliche Täter bis auf Weiteres in Untersuchungshaft. Das hat die Aargauer Jugendanwaltschaft entschieden. Anschließend wird der 17-Jährige in eine geschlossene Einrichtung eingewiesen. Am Dienstag wurde die Leiche eines 18-Jährigen in einem Waldstück bei Fislisbach gefunden. Laut der Polizei hat der mutmaßliche Täter zugegeben, auf das Opfer geschossen zu haben. Rund um die Fußball-EM in Frankreich sind bislang 323 Personen vorübergehend festgenommen worden, wegen Gewaltdelikten, Diebstählen oder Sachbeschädigungen. Das hat das französische Innenministerium mitgeteilt. 24 der Delinquenten seien aus Frankreich ausgewiesen worden. Nach früheren Angaben der Behörden handelt es sich um 23 Russen und einen Ukrainer. Die Terrormiliz IS hat an der Minderheit der Jesiden Völkermord begangen und sie setzt diesen fort. Das stellt der Bericht einer Expertenkommission fest, die vom UNO-Menschenrechtsrat mit einer Untersuchung beauftragt wurde. Noch immer halte der IS über 3'000 jesidische Frauen und Kinder in Syrien gefangen. Frauen und Mädchen würden teilweise als Sexsklavinnen missbraucht. Der IS hatte im Sommer 2014 Tausende von Jesiden aus dem irakischen Sinjar-Gebirge nach Syrien verschleppt. Zum Wetter. Zwischen heute und morgen früh fällt in Teilen der Schweiz intensiver Regen. Es kann vor allem in der Zentral- und Ostschweiz sowie im Süden zu Überschwemmungen und Erdrutschen kommen. Die Temperaturen erreichen 16 bis 20 Grad. Morgen regnet es dann nur noch gebietsweise. Im Laufe des Nachmittags wird es von Westen her immer freundlicher, bei Höchstwerten um 18 Grad. Im Süden ist es morgen ebenfalls freundlicher, mit einem Sonnen-Wolken-Mix. Am Nachmittag und Abend kann es wieder Schauer und Gewitter geben, bei 21 Grad.
Jetzt hat sich also der Ständerat durchgesetzt beim Kroatien-Protokoll zur Erinnerung. Der Ständerat hat immer schon gesagt, die Personenfreizügigkeit wird erst dann auf Kroatien ausgeweitet, wenn die Schweiz mit der EU eine Lösung gefunden hat, wie die Zuwanderungsinitiative der SVP umgesetzt werden kann. Der Nationalrat, der hat das lange nicht akzeptieren wollen und sich gewehrt gegen diese Bedingung. Heute nun hat er sich aber dem Diktat des Ständerats gebeugt, Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Warum?
Eigentlich konnte der Nationalrat gar nicht anders. Es läuft nämlich so, können sich National- und Ständerat nicht einigen, dann muss eine sogenannte Einigungskonferenz mit Mitgliedern aus beiden Räten einen Kompromissvorschlag formulieren. Durchgesetzt hat sich in der Einigungskonferenz heute Morgen früh dann die Variante des Ständerates, also mit Bedingung. Dieser Vorschlag wird dann beiden Räten zur Abstimmung unterbreitet und da gilt, sagt nur einer der beiden Räte Nein zum Kompromissvorschlag, ist die ganze Vorlage gestorben. Der Nationalrat musste also Ja sagen, sonst hätte der Bundesrat das Kroatien-Protokoll gar nie ratifizieren dürfen.
Eine Lösung mit der EU, wie die Zuwanderung künftig geregelt werden soll, ist ja noch nicht vorhanden. Da muss sicher mal die Brexit-Abstimmung abgewartet werden, bis da Fortschritte zu erwarten sind. So lange, kann man das sagen, gibt es also keine Personenfreizügigkeit mit Kroatien.
Ja, der Bundesrat möchte ja gleich nach der Brexit-Abstimmung in Großbritannien vom nächsten Donnerstag intensive Gespräche mit der EU beginnen, um eine Einigung in Sachen Masseneinwanderung zu finden. Noch in diesem Sommer, so das Ziel des Bundesrates zumindest, soll eine Lösung mit der EU auf dem Tisch sein. Davor gibt es tatsächlich keine Personenfreizügigkeit mit Kroatien. Fragt sich jetzt noch, ja, wann besteht denn tatsächlich eine Regelung zur Steuerung der Zuwanderung, so wie es der Text den man heute Morgen verabschiedet hat, nun als Bedingung formuliert. Nun, für Bundesrätin Simonetta Sommaruga braucht es eine stabile Entscheidgrundlage, wie sie sich heute Morgen ausgedrückt hat. Konkret, das Parlament müsste eine solche Regelung mit der EU in einer Schlussabstimmung genehmigt haben. Das wiederum bedeutet, das Parlament müsste eine Lösung mit der EU vollständig durchberaten und akzeptiert haben, bevor eine Unterschrift unter ein Kroatien-Protokoll gesetzt werden kann.
Nun ist es ja für die Forscherinnen und Forscher an den Unis wichtig, dass dieses Kroatien-Protokoll ratifiziert wird, denn nur so können sie automatisch teilnehmen am europäischen Forschungsprogramm Horizon 2020. Ist das heute beschlossene Zuwarten des Parlaments jetzt also ein Problem für die Forschung?
Auf jeden Fall wird alles zeitlich jetzt sehr knapp. Es wäre eine Möglichkeit, dass eine allfällige Einigung mit der EU bei der Masseneinwanderung als Gegenvorschlag zur sogenannten RASA-Initiative dem Parlament unterbreitet wird. Die RASA-Initiative verlangt ja, dass der Artikel über die Begrenzung der Zuwanderung in der Bundesverfassung einfach wieder gestrichen wird. Der Bundesrat muss bis spätestens Ende Oktober zu dieser RASA-Initiative Stellung nehmen. Im besten Fall macht er das kurz nach der Sommerpause. Dann könnte das Parlament RASA und Gegenvorschlag in der Herbst- oder in der Wintersession beraten und es würde gerade noch reichen. Dafür müsste aber wirklich alles wie am Schnürchen laufen. Allerdings muss man sagen, es ist so oder so keine Panik angebracht. Auch das letzte Forschungsrahmenprogramm mit der EU, das siebte, hat man in der Schweiz erst rückwirkend in Kraft setzen können, weil man sich zum Startzeitpunkt damals noch nicht mit der EU geeinigt hatte.
Klärendes aus dem Bundeshaus von Philipp Burkhardt. Und so geht's weiter bei uns bis um 13 Uhr. Der aggressive Pilz, der das nasse Wetter so liebt und damit ganze Kartoffelfelder kaputt macht. Klein, aber fein und lange frisch. Die Könitzer Zeitung. Oder warum Lokales so spannend sein kann. Schließlich ist da eine Gans aus dem Häuschen. Denn nun hat Donald Duck auch in Shanghai eine Residenz. Ein Fehler zu viel kann im Spital verheerende Folgen haben. 1700 Menschen sterben in der Schweiz jedes Jahr, weil das Spitalpersonal Fehler gemacht hat, sagt die Stiftung für Patientensicherheit. Das seien mehr als in anderen europäischen Ländern. Das Parlament hat deshalb Gesundheitsminister Alain Berset aufgefordert, das Problem anzugehen. Er schlägt nun eine neue Anlaufstelle vor, die zu mehr Qualität im Spital führen soll. Doch der Ständerat findet die Idee schlecht. Aus dem Bundeshaus Sarah Nowotny.
Das ist eine Geschichte über unversöhnliche Gegensätze. Auf der einen Seite der sozialdemokratische Gesundheitsminister Alain Berset, auf der anderen ein Parlament, das von bürgerlichen Parteien angeführt wird. Der Gesundheitsminister glaubt an den Staat. Er möchte das Gesetz ändern, so dass die Krankenkassenprämien in der Schweiz um 20 Millionen Franken pro Jahr steigen. Das wären 3,50 Franken pro Person. Mit dem Geld würde das Bundesamt für Gesundheit eine Anlaufstelle schaffen. Diese tüftelt zusammen mit Spitälern, Ärzten und Heimen an der Frage, wie man die Qualität in der Medizin verbessern könnte, wie man Kunstfehler und Verwechslungen verhindern könnte. CVP-Ständerat Konrad Grabe allerdings glaubt nicht an den Staat.
Das vom Bundesrat vorgeschlagene zentralistische Modell der Qualitätsförderung mit einer starken Rolle des Bundesamtes für Gesundheit ist ebenso unnötig wie die vorgeschlagene Finanzierung über einen Zuschlag auf den Krankenkassenprämien.
Schon heute könne der Bund laut Gesetz dafür sorgen, dass Ärztinnen und Ärzte weniger Fehler machten. Dafür brauche es keine Änderungen. Und Ärzte seien schon heute dazu verpflichtet, gut zu arbeiten. Richtig, sagen andere Bürgerliche, etwa FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter.
Wenn man mit den Leistungserbringern spricht, die täglich die hohe Qualität im Gesundheitswesen erbringen, dann wollen diese nicht noch mehr Formulare, mehr Kontrollen. Denn im Endeffekt führt das ja nicht zu mehr Qualität, sondern auch zu mehr Bürokratie.
Unverantwortlich, ja schockierend, findet diese Einstellung hingegen SP-Ständerätin Pascal Bruderer.
Entweder ist es eine Fehleinschätzung, dass man den Handlungsbedarf nicht sieht, oder es ist die Fehlüberlegung, dass man es sich leisten kann, diesbezüglich eben vermeidbare Zwischenfälle nicht anzugehen und dass das günstiger kommen könnte, Mängel eben hinzunehmen.
Dabei sei es genau umgekehrt. Kunstfehler, leidende, sterbende Menschen kosteten viel Geld. Mit anderen Worten, wer etwas für mehr Qualität in der Medizin mache, sorge auch dafür, dass die Krankenkassenprämien langfristig senken. So ein Unsinn, findet jetzt SVP-Ständerat Alex Kupprecht.
Es wird ins Feld geführt und suggeriert, dass mit dieser Gesetzesänderung die Kostensteigerungen in der Krankenpflegeversicherung gedämpft wird. Eine Hoffnung, dass praktisch bei allen KVG-Revisionen geweckt und in aller Regel jedoch nicht realisiert wird.
Angesichts der bürgerlichen Voten und Übermacht platzt Gesundheitsminister Alain Berset spätestens hier der Kragen.
Vous nous avez donc fait travailler durant 5 ans.
Sie haben die Verwaltung 5 Jahre lang arbeiten lassen. Für nichts und wieder nichts, sagt er. Genau so ist es. Der Ständerat will nichts wissen vom neuen Gesetz. Die bürgerliche Mehrheit setzt sich klar durch. Und Alain Berset muss jetzt auf den ebenfalls bürgerlichen Nationalrat hoffen.
Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Seit Wochen regnet es beinahe täglich, richtig heiß wird's auch nicht. Und das schlägt nicht nur auf die Moral, sondern auch auf die Nutzpflanzen der Bauern. Besonders betroffen sind die Kartoffeln wegen der Kartoffelfäule. Hans Ramseyer ist Hochschuldozent für Pflanzenschutz und Ökoausgleich in Zollikofen. Ich fragte ihn, wie schlimm ist die Situation?
Die Situation bei den Kartoffeln ist wirklich sehr prekär. Also wir haben die Situation, dass es jetzt sehr lange schon regnet und für die Kartoffelkrankheit, die Kraut- und Knollenfäule optimale Bedingungen sind. Ich bin schon sehr lange in diesem Bereich tätig, aber das habe ich jetzt noch nie erlebt.
Was ist denn das Gefährliche an dieser Krautfäule bei den Kartoffeln?
Die Krautfäule ist ein Pilz, der sehr aggressiv ist. Die Sporen werden mit dem Wind verbreitet, können bis 10 Kilometer weit fliegen und die Krankheit kann ein Kartoffelfeld total kaputt machen. Das heißt, das Kraut beginnt zu faulen, wird braun und der Bestand fällt zusammen.
Das heißt, es kann sich dann auch gar keine Kartoffelknolle entwickeln?
Das ist richtig. Also wenn das Kartoffelkraut kaputt ist, dann kann sich entsprechend auch keine Kartoffelknolle mehr entwickeln. Wenn der Befall etwas geringer ist und die Kartoffelknolle sich noch entwickeln kann, geht dann die Pilzkrankheit auch auf die Kartoffelknolle über und die verfault dann auch.
Wenn Sie sagen, das sei prekär, heißt das auch, es gibt einen totalen Ernteausfall bei den Frühkartoffeln?
Es geht nicht nur um die Frühkartoffeln, es geht generell um die Kartoffeln. Die Frühkartoffeln, die sind teilweise schon geerntet. Totalausfall in der Schweiz gibt es sicher nicht, aber es kann in einzelnen Regionen sehr prekär werden oder eben für einzelne Felder, dass dort ein Totalausfall entsteht.
Nun kann man ja aber Kupfer spritzen gegen die Krautfäule. Nützt das denn nichts mehr?
Kupfer ist ein sehr altes Fungizid, das heute noch im Biolandbau eingesetzt wird, muss aber vorbeugend eingesetzt werden. Und das heißt, es gibt Felder, da kann man schlicht nicht reinfahren, weil es zu nass ist und dementsprechend hat Kupfer keine Wirkung, wenn der Pilz schon da ist.
Und Alternativen zu diesem Kupfer gibt es keine?
Alternativen sind organische Fungizide, die aber nicht im Bio eingesetzt werden dürfen. In den konventionellen Betrieben können diese Fungizide eingesetzt werden. Die sind aber auch nicht stark rückwirkend, in dem Sinn heilend. Und das heißt, dort haben wir eine ähnliche Problematik, dass wenn der Pilz schon drin ist, dann kann die Krankheit schwer gestoppt werden.
Wir haben jetzt viel von den Kartoffeln gesprochen, jetzt gibt es ja aber auch ganz viele Getreidefelder und da sieht man, dass die Bauern jetzt zum Teil noch am Spritzen sind. Wie steht es eigentlich um das Getreide bei diesen schlechten Bedingungen?
Bei Getreide sind es vor allem 2 Krankheiten, die Kummer machen. Das ist einerseits Septoria, ebenfalls eine Pilzkrankheit. Da ist der Behandlungszeitraum aber durch. Und die 2. Krankheit, die Probleme verursacht oder verursachen könnte, das sind Fusarien, eine Pilzgruppe. Die bilden dann sogenannte Mykotoxine, also Pilzgifte. Und das würde dann heißen, bei einem stärkeren Befall, das Getreide müsste verbrannt werden. Also könnte nicht mehr für die menschliche oder die tierische Ernährung eingesetzt werden.
Ist denn die Situation beim Getreide ähnlich prekär wie bei den Kartoffeln?
Nein, ich würde es nicht so prekär einschätzen, aber es ist auch in gewissen Gebieten prekär bei alten Getreide, also zum Beispiel Dinkel kommt dann noch Gelbrost dazu. Diese Felder sind teilweise sehr, sehr stark befallen und dort gibt es dann sicher auch recht grosse Ertragsausfälle.
Jetzt gehen ja die Wetterforscher davon aus, dass das Wetter künftig vermehrt nass, feucht sein wird. Ist man da bei der landwirtschaftlichen Forschung daran, irgendwelche Alternativen zu suchen für solche Fälle?
Alternativen gegen Schlechtwetterperioden sind schwierig. Das heißt, man versucht mit resistenteren Sorten, Sorten, die auf diese Verhältnisse besser angepasst sind, zu arbeiten. Aber das dauert, das braucht Zeit.
Hans Ramsayer ist Dozent an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften in Zollikofen bei Bern. Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF. Sie hören das Rendezvous. In 9 Minuten ist es 13 Uhr. Jedem Städtchen seine eigene Zeitung, das war vielleicht mal so früher. Doch seither sind viele Zeitungen verschwunden, weil die Konkurrenz aus dem Internet zu groß wurde. Doch jene Lokalzeitungen, die überlebt haben, feiern inzwischen einen beachtlichen Erfolg. Zum Beispiel die Könitzer Zeitung. Die Berner Lokalzeitung schreibt schwarze Zahlen. Warum? Was macht sie anders als andere? Brigitte Mader.
Wer die Könitzer Zeitung im Briefkasten hat, bekommt viel Papier. Über 100 Seiten dick ist die jüngste Ausgabe, die Hälfte davon redaktionelle Beiträge. Man liest über das Engagement der Könitzer im nahen Asylzentrum, über das Jubiläum des lokalen Obstbaumvereins, Porträts über den Schweizer Meister im Poetry Slam, eine junge Jazzsängerin. Chefredaktor Martin Hasler blättert in seiner Zeitung und sagt:
Wir haben auch ein Ohr für kleinere Geschichten aus unserem Einzugsgebiet. Unsere Geschichten die gehen über 24 Stunden Gültigkeit aus.
Geschichten ohne Verfallsdatum. Das tönt nach Beliebigkeit. Nein, wehrt sich Martin Hasler. Seine Zeitung wolle durchaus aktuell sein. Die Nöte der Tageszeitungen kommen ihr dabei zugute.
Wenn sie aufgrund von irgendwelchen Sparanstrengungen halt nicht mehr überall hergehen, nicht mehr bereit sind, jemanden eine Veranstaltung zu schicken und mir halt nach wie vor die Kontinuität bieten, dass man das durchaus eben auch wahrnimmt und auch entsprechend wertschätzt.
Zeigen, was in und um Könitz läuft, damit hat alles angefangen vor über 30 Jahren. Die Könitzer Zeitung hieß damals noch «Dörfli-Zittig». Seither wurde viel gebaut in Könitz, in dieser Gemeinde am Stadtrand von Bern. Und auch die Könitzer Zeitung breitete sich aus. In über 20 Gemeinden rundherum wird die Gratiszeitung heute verteilt. Die Auflage fast 48'000 Exemplare. Sie ist damit eine der größeren Lokalzeitungen der Schweiz. Zum Vergleich, die beiden großen Tageszeitungen in Bern, Bund und Berner Zeitung, kommen auf eine Auflage von 146'000 Exemplare. Die Stimme aus der Region, das will die Könitzer Zeitung nach wie vor sein. Einer Region, die heute halb Stadt, halb Land ist.
Wir bewegen uns im lokalen Inhalt eher in einem Gebiet und auch aufgrund unserer Erscheinungsweise, wo wir ein bisschen kreativer müssen sein und der negativen täglichen Dynamik gar nicht so Rechnung tragen können. Wir sind halt vielleicht so gesehen auch ein bisschen eine Schönwetterzeitung.
Das Konzept der Könitzer Zeitung kommt an und stehe für einen Trend in der Medienbranche, sagt Ottmar Fischlin. Er leitet das Medieninstitut des Verbands Schweizer Medien.
Man hört oft, der Presse geht es schlecht. Die Presse haben über die letzten Jahre Auflage und Leser verloren, haben auch Inserate-Einnahmen verloren. Aber es gibt Ausnahmen und die finden sich heute vor allem auch in den lokalen Märkten. Also da, wo sich kleine Medienerzeugnis, klein heißt mit relativ geringen Auflagezahlen, um den lokalen Markt kümmern und das aber sehr kompetent tun.
Nichts von Krisenstimmung bei den Lokalen also.
Was den Leser interessiert aus einem lokalen Markt, aus einer Wohngemeinde, ist auf der anderen Seite auch eine interessante Plattform für Werbekunden, eher lokale und regionale Werbekunden im selben Raum. Deshalb gibt es daraus eine Art Symbiose, die dem Medium dient, im Lesermarkt wie auch im Werbemarkt.
Beim Blick in die Könitzer Zeitung bestätigt sich, das lokale Gewerbe nutzt die Plattform, die Bank, die Gärtnerei, der Veloladen, auch die Ortsparteien inserieren. Fast die Hälfte der über 100 Seiten in der Zeitung sind Inserate. So finanziert sich die Gratiszeitung. Bis jetzt gehe die Rechnung auf, sagt Bruno Grüter. Ihm gehört die Lokalzeitung seit 2010.
Ich habe Inserenten, die mir sagen, sie kommen gerne in die Zeitung, wo erstens deckt es ihr Gebiet ab und zweitens begleitet mit der Qualität der Redaktion bietet es ihnen ohne Mehrwert.
Die Könitzer Zeitung, ein Beispiel für eine Lokalzeitung, die ihren Platz gefunden hat.
Und vor eins noch das da. Auf den heutigen Tag haben Millionen Chinesinnen und Chinesen lange gewartet. In Shanghai macht ein Disneyland seine Tore auf. Mickey Mouse und Donald Duck sind eben auch in China beliebt. Und so rechnen die Parkbetreiber trotz schlechter Wirtschaftslage und harter Konkurrenz mit Millionen Besuchern. Aus Shanghai, Martin Aldrovandi.
Feuerwerk, Märchenschloss, strahlende Kindergesichter. Disneyland wirbt in China auf allen Kanälen. Die begehrten Karten für die ersten Wochen sind längst ausverkauft. Und wer eine hat, muss im Park stundenlang Schlange stehen. Doch das stört Zhou Zeping nicht. Er will mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter ins Disneyland. Als ich noch in der Primarschule war, gab es das Gerücht, dass Disney hier einen Park bauen will. Hier, bei unserem Stadtrand. Ich dachte, die Erwachsenen würden uns anschwindeln. Zhou Zeping ist hier aufgewachsen. Das Haus der Zhous ist gerade mal 5 Minuten vom Disneyland-Eingang entfernt. 2009 erhielt Disney den Segen der chinesischen Behörden. Ein ganzes Gebiet wird dank dem Vergnügungspark aufgewertet, mit Shoppingcentern, Hotels und Neubausiedlungen. Auch Familie Zhou will vom Disneyland profitieren. Sein 3-stöckiges Haus will Herr Zhou zu einem Bed and Breakfast ausbauen. Der Estrich unter dem Schrägdach ist jetzt noch leer. Ein verstaubtes Sofa steht auf dem Betonboden. Bis jetzt haben wir für die Gäste nur ein zusätzliches Schlafzimmer. Wenn es wirklich gut läuft, werden wir ausbauen. Dann könnte ich oder meine Frau sogar Vollzeit hier arbeiten. 25 Franken verlangt Zhou pro Zimmer und Nacht. Deutlich mehr kostet der Eintritt ins Disneyland. Am Wochenende umgerechnet sogar 70 Franken. Mehr als doppelt so viel wie andere chinesische Vergnügungsparks. Aber die Chinesen seien bereit, für die Marke Disney mehr zu bezahlen, sagt der Shanghaier Tourismusexperte Lo Jia-jun. Professor Lo untersucht die Nutzung von Freizeitparks. Disneyland, ja, der Name Disney, ist den Chinesen ein Begriff. Etwas, von dem sie schon seit Jahren hören. Nur haben die wenigsten Chinesen bisher selbst ein Disneyland besucht. Sie sind deshalb sehr neugierig und wollen es sich zumindest einmal anschauen. Bringen Sie Ihre Familie und guten Freunde mit, sagt der Sprecher in der Disney-Werbung. Disneys Zielgruppe sind Chinesen, die den Vergnügungspark per Auto in maximal 3 Stunden erreichen. Allein in diesem Radius leben über 300 Millionen Menschen. Von diesen 300 Millionen sollen jedes Jahr bis zu 15 Millionen das Disneyland besuchen. Das heißt, sogar wenn diese Besucher nur einmal kommen, das Disneyland in Shanghai wird über Jahre ausgelastet sein.
Eins vor eins. Tun Sie es oder tun Sie es nicht, die Briten? Treten Sie aus der EU oder bleiben Sie drin? Eine wichtige Frage, die da nächsten Donnerstag beschlossen wird. Entsprechend nervös sind viele, auch in der Wirtschaft. Was ein möglicher Brexit für die Schweizer Nationalbank bedeuten würde, das diskutieren wir im Tagesgespräch. Gleich hier im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Maybrit Urlacher.
Die Schweizerische Nationalbank SNB hält vorerst an ihrer Geldpolitik fest. Sie belässt die Negativzinsen auf Giroguthaben bei 0,75%. Das Abkommen über die Personenfreizügigkeit mit Kroatien darf erst in Kraft treten, wenn die Schweiz und die EU eine Lösung zur Zuwanderungsinitiative gefunden haben. Darauf haben sich National- und Ständerat geeinigt. Die Terrormiliz IS begeht an der Minderheit der Jesiden Völkermord. Das stellt der Bericht einer UNO-Expertenkommission fest. Noch immer halte der IS über 3000 jesidische Frauen und Kinder in Syrien gefangen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.